wieder sprechen lassen. Ein Podcast im Advent aus dem pastoralen Raum Warstein. Erste Folge: Evangelisch, katholisch, adventlich. Macht hoch die Tür. Mein Name ist Stefan Enste. Ich bin Religionspädagoge und Diplom-Theologe aus Warstein-Hirschberg. Nehmen Sie sich die Zeit und die Ruhe, die es braucht, um tiefer einzutauchen in die Welt und in die Gedanken des ersten Adventslieds. Gestern war der erste Advent. In unzähligen Kirchen wäre normalerweise das Lied gesungen worden, mit dem sich dieser Podcast zuerst beschäftigen wird, denn es ist ein Lied, das wie kein anderes Adventslied geeignet ist, den Auftakt zur Adventszeit zu geben. Macht hoch die Tür. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich an Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziert ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster, früh und spät. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch, ja, Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Dieser Liedtext wurde vom evangelischen Dichter und Theologen Georg Weißel geschrieben. Er war der erste Pfarrer der sogenannten Alt-Roßgärter Kirche in Königsberg in Ostpreußen. Zur Einweihung dieser Kirche am zweiten Adventssonntag des Jahres 1623 verfasste er den Text, der damals noch zu einer anderen Melodie gesungen wurde. Das, wie wir sehen werden, eigentlich sehr protestantisch geprägte Lied gelangte im Laufe des 20. Jahrhunderts über verschiedene Liederbücher der katholischen Jugendbewegung nach und nach auch in das katholische Bewusstsein. Heute würde sich wohl niemand mehr über dieses Lied im katholischen Gottesdienst wundern. Wie viele Lieder aus der Advents- und Weihnachtszeit gehört es zu den Elementen, die Konfessionen verbinden, ist es längst gemeinsames Gut geworden. Aus der heutigen katholischen Ordnung des ersten Adventssonntages ist dieses Lied dabei kaum zu verstehen. Wir haben in den Lesungen zum ersten Adventssonntag im gerade beginnenden Lesejahr B bittende Worte des Propheten Jesaja gehört, Paulus, der zu geduldigem Warten und Ausharren auffordert, und im Evangelium mahnt Jesus, wachsam zu sein, da wir nicht wissen können, wann die Zeit seiner Wiederkunft anbricht. Das sind ganz andere Töne als die Töne des bekannten Adventsliedes, und das hat, wie so oft, geschichtliche Gründe. Mit dem ersten Adventssonntag beginnt das neue Kirchenjahr. In der katholischen Leseordnung geht es um die Wiederkunft Christi, Endzeit und Gericht. In den alten katholischen Leseordnungen und in der evangelischen Leseordnung bis heute steht als erstes Evangelium des Kirchenjahres aber der Einzug Jesu in Jerusalem, also das Evangelium vom Palmsonntag. Jesus reitet auf einem Esel als Friedenskönig in der Stadt Jerusalem ein, so wie es beim Propheten Sacharja zu lesen ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ganz nebenbei verdanken wir dieser liturgischen Tradition ein anderes bekanntes Lied, das erst mit dem neuen Gotteslob als Adventslied seinen Platz im Gesangbuch gefunden hat. Tochter Zion, freue dich. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat. Viele Sätze und Anspielungen im Lied »Macht hoch die Tür« erklären sich auf dem Hintergrund der für diesen Tag in der evangelischen Kirche gelesenen Texte. Mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, mit den Sätzen des Propheten Sacharja und mit dem 24. Psalm. Aus diesem Psalm hat der Dichter die Anregung für die ersten Zeilen seines Liedes bekommen. Im Psalm heißt es, in der Übersetzung Martin Luthers von 1545, »Machet die Tore weit und die Türe in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe.« Wer ist derselbige König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türe in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbige König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren. So ergibt sich ein mächtiges Bild aus der Kombination der drei biblischen Texte aus dem Psalter, den Propheten und dem Evangelium. Das Bild vom Einzug des Königs Jesus in seiner Stadt Jerusalem. Und dank Luthers Übersetzung des Psalms sind wir alle aufgerufen, an diesem Einzug mitzuwirken. Machet die Tore weit, macht hoch die Tür. Diese Psalmworte sind von vielen Komponisten vertont worden. Sie haben einen unwiderstehlichen Reiz in ihrer Aufforderung, machet die Tore weit. Wörtlich übersetzt klingen diese Zeilen dabei anders. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Durchaus festlich, durchaus feierlich, aber angesprochen sind hier die Tore selbst. Sie sollen sich öffnen. In den adventlichen Aufbruch passt die Übersetzung Luthers besser. Wir sind aufgerufen, die Tore und Türen weit zu öffnen, damit der Friedenskönig einziehen kann. Er ist gleichzeitig ein mächtiger König, aber er ist auch ein Heiland aller Welt. Ein altes Wort, der Heiland. Es begegnet uns nur noch in älteren Texten, Liedern und Gebeten. Dabei ist es ein so passendes Wort. Jesus macht die Welt heil. Er heilt, was zerstört und verwundet ist. Hatte der Dichter anfangs mächtige Worte aufgetürmt, Herr, Herrlichkeit, König, Königreich, so wird es hier leise und persönlich. Der Heiland, das ist jemand, der Leben und Heilung für die verwundete Welt bringt. Und so ist schon in der ersten Strophe des Liedes eine wunderbare Bewegung zu erkennen. Von oben nach unten, von Gott zum Menschen, von der Macht und Herrlichkeit zur Heilung des Verwundeten. Das ist die Bewegung Gottes auf dem Weg nach Weihnachten, vom Himmel zum Menschen. Der Mensch antwortet mit seinem Lobgesang. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat. Er ist der Schöpfer und so kann er seine Schöpfung auch heilen mit seinem Rat. Aber was heißt hier Rat? Wer jemandem rät, wer jemanden berät, der kümmert sich, der zeigt, du bist mir wichtig und wertvoll. So ist Gott. der mächtige König und der liebevolle Kümmerer zugleich. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Und mit diesem Grundton geht es weiter in der zweiten Strophe. Der Gott, der sich kümmert, ist gerecht, ein Helfer. Er ist sanftmütig. Auch das sind Worte, die dem Propheten Sacharja entlehnt sind. Sie unterstreichen noch einmal, was in der ersten Strophe gesagt wurde. Das wird vor allem in einem Bild deutlich. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. In der Bibel ist das Zepter immer das Symbol der Macht, manchmal der zerstörerischen Macht, auch ein Bild für die Unterdrückung durch übergroße Mächte. Aber beim sanftmütigen Friedenskönig unseres Liedes, da ist es ganz anders. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. Aus dem Machtsymbol ist ein Bild für Liebe und Vergebung geworden. Wenn sich der mächtige Gott so dem Menschen zuwendet, barmherzig und sanftmütig, dann kann etwas Wunderbares passieren, das Ende aller Not. Davon ist unser Dichter überzeugt. Und wieder ruft er zum Lob auf und gibt ihm einen Namen, einen Titel, den wir schon aus der ersten Strophe kennen. Mein Heiland, groß von Tat. In der ersten Strophe hieß er ein Heiland aller Welt. Nun spricht er ihn ganz persönlich an, mein Heiland. Eigentlich könnte das Lied hier enden, denn die Bewegung Gottes hat ihr Ziel erreicht, von der königlichen Höhe zum einzelnen Menschen. Aber der Lieddichter setzt nun einen neuen Akzent, er weitet den Blick wieder, er bleibt nicht bei sich und seinem persönlichen Schöpfer Gott und Heiland stehen. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziert ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. In der Zeit des Dichters war das ein nur zu verständlicher Wunsch. Der Dreißigjährige Krieg hatte gerade begonnen. Das Gegeneinander der Konfessionen, das Land in einen furchtbaren Konflikt gestürzt, der Tod, Leid und Elend brachte, unzählige Menschen das Leben kostete. Weit und breit war kein Friedenskönig in Sicht. Wenngleich die Zeit der Könige in Europa mittlerweile fast vorbei ist, das Bild vom guten König, vom guten Herrscher, das ist ein Wunschtraum vieler Menschen. Dass da einer ist, der die Regierungsgeschäfte gut und friedlich regelt, ein im besten Sinne des Wortes frommer Wunsch. Wir sehen an vielen Stellen auch heute das genaue Gegenteil. Dass die Herrschenden Frieden sagen, aber Krieg und Zerstörung bringen. Dass die Religionen dieser Welt ihren Gott als Herrscher über die Welt ausrufen und meinen, durch Terror und Vernichtung ihrem Gott zu dienen. Und was steht am Ende? Ganz sicher nicht das Wohl des Landes oder das Wohl der Stadt, denn diesen Herrschern fehlt vor allem eines, das Zepter der Barmherzigkeit, von dem der Dichter in der zweiten Strophe gesprochen hatte. Wie kann der Frieden in Stadt und Land einziehen? Auch da gibt der Dichter des Liedes einen Hinweis. Der König des Friedens muss in die Herzen der einzelnen Menschen einziehen, nicht nur in die Herzen der Regierenden. Das ist ein fast schon demokratischer Gedanke in einer noch völlig undemokratischen Zeit. Frieden im Land und in der Stadt kann es nur geben, wenn die friedliebende Gesinnung, wenn das Zepter der Barmherzigkeit die Herzen der Menschen regiert. Der Dichter bringt nun ein neues Bild ins Spiel, das Bild der Sonne, der Freudensonn. Auch in der nächsten Woche wird uns die Sonne im Advent noch einmal begegnen, in einem Lied, das genau aus derselben Zeit stammt. Das ist wohl kein Zufall. Das frühe 17. Jahrhundert war eine ganz besonders kalte Zeit, der Höhepunkt der sogenannten kleinen Eiszeit, die zum Teil massive Auswirkungen auf das Leben und Wirtschaften der vormodernen Menschen hatte. Gerade in dieser Zeit wird die Sonne zum besonders wichtigen Bild, um die heilbringende Wirkung Gottes zu verdeutlichen. Wo diese göttliche Freudensonne aufstrahlt, da herrschen Freude und Wonne im Großen, also in Land und Stadt, aber auch im Kleinen, im Herzen jedes einzelnen Menschen. Auch das weiß der Dichter. Seine Zeit und unsere Zeit, sie sind weit davon entfernt, die Zeit des Friedenskönigs zu sein. Um uns gibt es, auch in Zeiten der Klimaerwärmung, reichlich Kälte, Hass und Gewalt im Großen wie im Kleinen. Und so lobt der Dichter am Ende dieser Strophe eine andere, wichtige Eigenschaft Gottes. Er ist der Tröster der Menschen und des ganzen Volkes. Auch das ist ein Gedanke, der uns in der Adventszeit noch einmal begegnen wird. In der alttestamentlichen Lesung des zweiten Adventssonntages ruft uns der Prophet Jesaja zu: Tröstet, tröstet mein Volk. Diesen Gott des Trostes brauchen wir immer wieder, ganz besonders aber jene, für die die Beobachtung der Welt ringsum zur Verzweiflung führt. Diese dunkle Verzweiflung soll die Freudensonne aus den Herzen vertreiben. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch, ja, Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. In der vierten Strophe kehrt der Dichter nun an den Ausgangspunkt zurück, an die Türen, die sich öffnen sollen. Nach seinem Einzug in Jerusalem führte der Weg Jesu zuerst zum Tempel. Und so fordert der Dichter nun auf, selbst zum Tempel zu werden. Macht eure Herzen zum Tempel, in die der Friedenskönig einziehen kann. Für einen bibelfesten evangelischen Theologen des 17. Jahrhunderts ist das kein überraschender Gedanke. Er hat ihn im ersten Korintherbrief des Apostels Paulus finden können. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Fragt Paulus. Wie das gehen kann, zeigt er uns wieder, indem er auf den Palmsonntag zurückgreift, auf die Zweiglein der Gottseligkeit. Auch wenn heute die Tannenzweige von Adventskranz oder Gestecken im Advent allgegenwärtig sind, an vielen Stellen auch schon verfrühte Weihnachtsbäume stehen, vor 400 Jahren gehörten die benadelten Zweige wahrscheinlich noch nicht zum allgemeinen Brauchtum. Und der Adventskranz wurde erst 1839 von Johann Heinrich Wiechern in Hamburg eingeführt. Diese Zweiglein können hier also eigentlich nicht gemeint sein. Mit den Palmzweigen in den Händen begrüßten die Menschen in Jerusalem den einziehenden Friedenskönig Jesus. Aber was bedeutet Gottseligkeit? Dieser Begriff ist uns heute fremd und klingt sehr altertümlich. Luther benutzt ihn in seiner Bibelübersetzung für das griechische Wort Eusebeia, das in den heutigen Bibeln meist mit Frömmigkeit übersetzt wird. Es meint eine innere Übereinstimmung mit Gott, mit dem Verehrten. Das Bild des Dichters sagt also, diese Frömmigkeit ist sichtbar, wie die Zweige des Palmsonntags. Sie prägt das Handeln und das ganze Wesen des Menschen. Die Übereinstimmung mit den Werten des Friedenskönigs geschieht in Andacht, Lust und Freude. Die jubelnden Menschen in Jerusalem vor 2000 Jahren sollen unser Vorbild sein. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann kommt der König auch zu uns, dann zieht er in unsere Herzen, in unser Leben ein. Und weil er der Heiland ist, zieht das Heil und das Leben in unser Herz ein. Alttestamentlich könnte man sagen, der Frieden Gottes, der Shalom Gottes ergreift das Herz und das Leben, also den ganzen Menschen. So wiederholt der Dichter zum Schluss der Strophe die wichtigen Wörter der vorangehenden Strophen, Rat und Tat, und setzt ein drittes hinzu, Gnad. Damit setzt er einen Schlüsselbegriff der Theologie der Reformation an den Schluss der Strophe, die Gnade. Das war ein zentrales Anliegen Martin Luthers, dass der Mensch allein aus dem Glauben und dank der Gnade Gottes das ewige Leben erlangen kann und nicht aufgrund der Werke, die er tut, also nicht aus eigenem Verdienst und erst recht nicht aufgrund erkaufter Werke, aufgrund von Ablassbriefen. Vielleicht möchte er damit auch noch einmal in einem Wort zusammenfassen, was er in den Schluss der dritten Strophe geschrieben hatte: Mein Tröster, früh und spät. Der Glaube an die Gnade Gottes, daran, dass mir Heil und Leben in Gott unverdient zukommt, dass ich es mir nicht erwerben oder erarbeiten muss, nicht einmal könnte. Dieser Glaube kann ein Trost sein, wenn Verzweiflung am Leben droht. Mit dieser Zusammenfassung, voll Rat, voll Tat, voll Gnad, ist nun die letzte Strophe vorbereitet. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Diese Strophe beginnt, wie das Neue Testament endet. Am Schluss der Offenbarung des Johannes steht der Ruf: Amen, komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. So haben die frühen Christen gebetet in der Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn. Und hier schließt sich somit auch ein Kreis zu den katholischen Lesungstexten des ersten Adventssonntages, die von dieser endzeitlichen Wiederkunft des Herrn sprechen. Aber der Dichter unseres Liedtextes bezieht diesen alten Gebetsruf nicht in erster Linie auf die Wiederkunft des erhöhten Herrn am Ende der Zeiten. Er lädt den Herrn zu sich ein. Die Türen und Tore sind tatsächlich geöffnet, die Türen seines Herzens. Nun kann der Herr einziehen mit seiner Gnade, mit seiner Freundlichkeit. Er kann ihn mitten ins Herz treffen. Er bittet ihn genau darum: Ach, zieh mit deiner Gnade ein. So wie Jesus in Jerusalem erschienen ist als freundlicher Friedenskönig, so soll er auch heute den Menschen erscheinen und begegnen. Der irdische Weg Jesu in Jerusalem endet mit dem Tod am Kreuz und geht weiter in seiner Todesüberwindung in der Auferstehung. So nimmt das Lied ganz zum Schluss noch eine besondere Wendung. Auch hier wird der Weg weiter verfolgt, der Weg des Menschen. Wenn Jesus Christus im Herzen des Menschen eingezogen ist, dann hat der Mensch einen besonderen Wegweiser, Beistand und Begleiter, den Heiligen Geist. Dieser Geist wird die irdischen Wege des Menschen führen und er wird ihn in der Gnade Gottes weiterführen, über das Ende des irdischen Weges hinaus zur ewigen Seligkeit. Ein Adventslied, denn Advent bedeutet Ankunft. Und hier geht es kurz vor dem Ende des Liedes auch um eine Ankunft, die endgültige und ewige Ankunft des Menschen bei Gott. Der letzte Vers des Liedes erinnert an den Schlusslobpreis, der beim Psalmgebet auf den Psalmtext folgt: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Er ist hier auf ein Minimum konzentriert: Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Gleichzeitig erinnert der Vers an einen zentralen Paulustext, der eben von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, von der Erniedrigung Gottes schreibt. Er war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Kurz danach heißt es dann: Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Den Namen zu ehren, das bedeutet, die Person zu ehren. Und gleichzeitig führt diese Ehrung der Person und des Namens wieder zurück an den Anfang des Liedes, an den Einzug in Jerusalem. Dort rufen die Menschen Jesus zu: Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Welch ein dichterisches Meisterwerk. Ein Lied, das von der Ankunft erzählt, der Ankunft Jesu in Jerusalem, der Ankunft Gottes bei den Menschen, aber auch von der Ankunft des Menschen bei Gott. Ein Adventslied, wirklich ein Adventslied. Ihnen allen eine gute erste Adventswoche. Wir hören uns dann nach dem zweiten Advent wieder. Und wie geht es nächste Woche weiter? Mit adventlichen Wetterkapriolen.